liest nun wieder aus der Autobiografie von Mark Twain, heute den 8. Abschnitt, den wir Die Verlobung überschrieben haben. Zuletzt wurde von den ersten literarischen Erfolgen berichtet, die Mark Twain, wie sein Freund und Kollege Swinton, einheimsen konnten. Trotzdem sind die beiden immer wieder in Geldverlegenheiten, aus denen sie stets von Neuem elegante Auswege suchen müssen. Hören Sie wieder Martin Held.
Ich weiß noch, wie wir einmal auf dem Trockenen saßen. Wir brauchten $3 und zwar bis zum Abend. Ich entsinne mich heute nicht mehr, warum wir so viel Geld auf einmal brauchten. Ich weiß nur noch, dass wir es haben mussten. Swinton sagte, ich solle mich aufmachen und das Geld beschaffen. Er selbst wolle ebenfalls tun, was er könne. Er schien nicht im geringsten daran zu zweifeln, dass es uns gelingen würde. Ich aber wusste, dass nur sein Glauben ihn so zuversichtlich machte. Mir fehlte diese Zuversicht. Ich hatte keine Ahnung, wo wir ein solches Vermögen auftreiben sollten. Und ich sagte ihm das. Ich glaube, dass er sich insgeheim meiner Kleingläubigkeit schämte. Er meinte, ich solle mir keine Gedanken und keine Sorgen machen und sagte dann schlicht und vertrauensvoll, der Herr wird's uns geben. Ich wusste, dass er allen Ernstes glaubte, der Herr würde es uns geben. Hätte er aber meine Erfahrung besessen, dann hätte er wahrscheinlich... Na, lassen wir das. Nachdem er eine Weile auf mich eingeredet hatte, färbte sein starker Glauben auf mich ab und ich machte mich nahezu überzeugt davon, dass der Herr es uns geben würde, auf den Weg. Eine Stunde lang wanderte ich durch die Straßen und überlegte mir, wie ich das Geld beschaffen könnte. Aber mir fiel nichts ein. Schließlich spazierte ich in die große Halle des damals neuen Hotels Abbott House und setzte mich hin. Kurz darauf lief ein Hund vorbei. Er blieb vor mir stehen und sah mich an, als ob er fragen wollte, bist du ein freundlicher Mensch? Ich bestätigte ihm das mit einem Blick. Er wedelte dankbar mit dem Schwanz, kam noch näher, legte seinen Kopf auf mein Knie und sah mich mit seinen braunen Augen treuherzig an. Er war reizend, von fast mädchenhafter Grazie und schien aus Samt und Seide gemacht. Ich streichelte seinen glatten braunen Kopf und spielte mit seinen Hängeohren. Wir hatten uns sofort ineinander verliebt. Bald darauf schlenderte Brigadegeneral Miles, der Nationalheld, in seiner ganzen blau-goldenen Pracht vorbei, verfolgt von den bewundernden Blicken aller Anwesenden. Als er den Hund sah, blieb er stehen. Seine Augen leuchteten auf und man sah ihm an, dass er für Geschöpfe, die so graziös wie dieser Hund waren, viel übrig hatte. Er kam herüber, streichelte das Tier und sagte, er ist sehr schön, er ist wunderbar. Würden Sie ihn verkaufen? Ich war tief gerührt. Es erschien mir kaum glaublich, auf welche Weise Swintons Prophezeiung sich erfüllte. Ich sagte, ja. Der General fragte, wie viel wollen Sie dafür? $3. Der General war sichtlich überrascht. Er sagte, $3? Nur $3? Aber dieser Hund ist außergewöhnlich. Er kann unmöglich weniger als 50 wert sein. Wenn er mir gehörte, würde ich ihn nicht für 100 hergeben. Ich fürchte, Sie sind sich über seinen Wert nicht im Klaren. Überlegen Sie sich's nochmal. Ich möchte Sie nicht übervorteilen. Hätte er mich gekannt, dann hätte er gewusst, dass ich ihn ebenso wenig übervorteilen wollte wie er mich. Ich antwortete mit der gleichen ruhigen Entschlossenheit wie zuvor. Nein, $3, das ist der Preis. Also gut, wenn Sie darauf bestehen, sagte der General, gab mir $3, nahm den Hund und ging mit ihm die Treppe hinauf. Etwa 10 Minuten später erschien ein sympathischer Herr in mittleren Jahren und begann überall, sogar unter den Tischen, zu suchen. Ich fragte ihn, suchen Sie einen Hund? Sein Gesicht, bis dahin bekümmert, leuchtete freudig auf und er antwortete, ja, haben Sie ihn gesehen? Ja, sagte ich. Er war vor einer Minute noch hier. Dann habe ich gesehen, wie er einem Herrn nachlief. Ich glaube, ich kann ihn zurückholen, falls es Ihnen recht ist. Selten habe ich einen dankbareren Menschen gesehen. Sogar seine Stimme klang dankerfüllt, als er auf meinen Vorschlag einging. Ich sagte, es sei mir ein Vergnügen. Da es aber etwas Zeit in Anspruch nehmen würde, hoffte ich, es würde ihm nichts ausmachen, mich für meine Bemühungen zu entlohnen. Er sagte, das würde er mit Freuden tun, wiederholte mit Freuden und fragte, wie viel. Ich sagte, $3. Er war überrascht und sagte, lieber Freund, das ist ja gar nichts. Ich würde Ihnen liebend gern 10 geben. Ich aber sagte, nein, der Preis ist $3 und lief zur Treppe, ohne mich auf weitere Diskussionen einzulassen. Denn da Swinton gesagt hatte, das sei der Betrag, den der Herr uns geben würde, hielt ich es für einen Frevel, auch nur einen Pfennig mehr zu verlangen, als uns versprochen war. Ich ließ mir am Empfang die Zimmernummer des Generals geben. Beim Eintreten sah ich, wie er glücklich lächelnd den Hund streichelte. Ich sagte, es tut mir leid, aber ich muss den Hund wieder mitnehmen. Äußerst erstaunt erwiderte er, wieder mitnehmen? Aber er gehört doch jetzt mir. Sie haben ihn mir für den von Ihnen festgesetzten Preis verkauft. Ja, sagte ich, das stimmt, aber ich muss ihn wieder haben, weil der Mann ihn wieder will. Welcher Mann? Der Mann, dem er gehört. Es war nicht mein Hund. Der General sah noch erstaunter drein als zuvor und schien momentan die Sprache verloren zu haben. Endlich sagt er, wollen Sie damit sagen, dass Sie wissentlich den Hund eines anderen verkauft haben? Ja, ich wusste, dass es nicht meiner war. Warum haben Sie ihn dann verkauft? Ich sagte, das ist doch eine komische Frage. Ich habe ihn verkauft, weil Sie ihn haben wollten. Sie haben gesagt, Sie möchten ihn kaufen. Das können Sie nicht abstreiten. Ich war nicht erpicht darauf, ihn zu verkaufen. Ich wäre nicht mal auf den Gedanken gekommen. Aber dann dachte ich, wenn ich Ihnen damit einen Gefallen... Er unterbrach mich. Mir einen Gefallen? Das ist der seltsamste Gefallen, der mir je untergekommen ist. Die Vorstellung, dass Sie mir einen Hund verkaufen, der Ihnen nicht gehört, hier unterbrach ich ihn. Das ist kein stichhaltiges Argument. Sie sagten, der Hund sei wahrscheinlich $100 wert. Ich habe 3 verlangt. War das etwa unfair? Sie wollten mehr zahlen, das wissen Sie genau. Ich habe nur 3 verlangt, das können Sie nicht leugnen. Was in aller Welt hat das damit zu tun? Der springende Punkt ist, dass der Hund nicht Ihnen gehörte. Verstehen Sie das denn nicht? Sie scheinen zu glauben, dass es nicht ungehörig ist, das Eigentum eines anderen zu verkaufen, solange man es billig verkauft. Also, ich sagte, bitte hören Sie mit dieser Streiterei auf. Sie kommen nicht an der Tatsache vorbei, dass der Preis hoch anständig war. Durchaus tragbar im Hinblick darauf, dass der Hund mir nicht gehörte. Ein Streit darüber ist verlorene Zeit. Ich muss ihn mitnehmen, weil der Mann ihn zurückhaben will. Sehen Sie nicht ein, dass mir keine andere Wahl bleibt? Versetzen Sie sich in meine Lage. Stellen Sie sich vor, Sie hätten einen Hund verkauft, der Ihnen nicht gehörte. Stellen Sie sich vor, um Gottes Willen, sagt er, bringen Sie mich mit Ihren blödsinnigen Argumenten nicht ganz durcheinander. Nehmen Sie ihn und lassen Sie mich erst einmal ausruhen. Ich gab ihm also die $3 zurück. Dann führte ich den Hund die Treppe hinunter, übergab ihn dem Besitzer und strich für meine Bemühungen $3 ein. Ich ging mit gutem Gewissen weg, denn ich hatte mich redlich verhalten. Die $3, für die ich den Hund verkauft hatte, hätte ich nie verwenden können, da sie mir rechtens nicht gehörten. Die 3 hingegen, die ich dafür erhalten hatte, dass ich ihn wieder seinem rechtmäßigen Besitzer zuführte, standen mir von Rechts wegen zu, da ich sie verdient hatte. Wenn ich nicht gewesen wäre, hätte der Mann seinen Hund vielleicht nie zurückbekommen. Meine Grundsätze sind heute noch dieselben wie damals. Ich war immer ehrlich und ich weiß, dass ich nie anders sein werde. Wie ich zu Anfang gesagt habe, ich konnte mich nie dazu bringen, Geld zu verwenden, an das ich auf fragwürdige Weise gekommen war. Das also ist die Geschichte. Einiges davon ist wahr. Anfang Februar 1870 heiratete ich Olivia L. Langton und ließ mich in Buffalo, New York, nieder. Morgen, dem 2. Februar 1906, ist unser 36. Hochzeitstag. Meine Frau starb vor 1 Jahr und 8 Monaten in Florenz, Italien, nachdem sie 22 Monate lang ununterbrochen krank gewesen war. In der Kabine, die ihr Bruder Charlie auf dem Dampfschiff Quaker City bewohnte, sah ich im Sommer 1867 als wir in der Bucht von Smyrna waren, eine Elfenbeinminiatur von Olivia. Sie stand damals im 22. Lebensjahr. Sie selbst sah ich zum ersten Mal im darauffolgenden Dezember in New York. Sie war schlank, schön und mädchenhaft. Mädchen und Frau zugleich. Und das blieb sie bis zum letzten Tag ihres Lebens. Äußerlich wirkte sie ernst und sanft, aber in ihrem Innern brannte unauslöschlich die Flamme des Mitgefühls, der Willenskraft, Hingabe, Begeisterungsfähigkeit und einer absolut grenzenlosen Liebeskraft. Ihre physische Konstitution war immer schwach, aber ihre seelische Veranlagung hielt sie am Leben. Ihr Optimismus und ihr Mut waren unzerstörbar. Durch eine teilweise Lähmung infolge eines Sturzes auf dem Eis wurde sie bereits im Alter von 16 Jahren leidend. Und Zeit ihres Lebens gewann sie ihre Kraft nicht mehr zurück. Nach diesem Unfall konnte sie 2 Jahre lang nicht aufstehen und musste im Bett immer auf dem Rücken liegen. Damals wurden sämtliche berühmten Ärzte der Reihe nach zu ihr nach Elmira geholt. Aber es half nichts. Zu jener Zeit war der Name Dr. Newtons in beiden Hemisphären wohl bekannt. Überall galt er als Quacksalber. Er zog mit großem Pomp durchs Land, mit der Prachtentfaltung eines Potentaten, der reinste Zirkus. Wochen vorher wurde sein Kommen auf riesigen bunten Plakaten angekündigt, die zusammen mit seinem ehrfurchtgebietenden Porträt auf leere Mauern geklebt wurden. Eines Tages erschien Andrew Landon, ein Verwandter bei den Landons, und sagte, »Ihr habt es mit allen anderen versucht. Probiert es jetzt mal mit Dr. Newton, dem Quacksalber. Er ist unten in der Stadt, im Rätsmannhaus, und behandelt die Reichen zu Wucherpreisen und die Armen umsonst. Ich habe gesehen, wie er über Jack Browns Kopf eine Handbewegung machte, ihm dann die Krücken wegnahm und ihn zur Arbeit schickte, als sei er nie krank gewesen.« Ich habe gesehen, wie er andere Krüppel genauso behandelte. Die können für Reklamezwecke gedungen worden und nicht echt gewesen sein. Aber Jack ist echt. Lasst Newton kommen. Newton kam. Er fand das junge Mädchen auf dem Rücken liegend. Über dem Bett hing ein Flaschenzug von der Decke herab. Er hing schon lange unbenutzt da. Man hatte ihn angebracht, weil man hoffte, man könnte die Kranke damit von Zeit zu Zeit aufrichten und sich in sitzender Stellung entspannen lassen. Aber es gelang nicht. Da jeder Versuch, sie aufzurichten, ihr Übelkeit und Erschöpfung verursachte, hatte man es aufgegeben. Newton öffnete die seit langem verdunkelten Fenster und sprach ein kurzes, inbrünstiges Gebet. Dann schob er seinen Arm unter ihre Schultern und sagte, »Jetzt wollen wir uns aufrichten, mein Kind.« Die Familie war entsetzt und versuchte, ihn davon abzuhalten. Er aber ließ sich nicht stören und richtete die Kranke auf. Sie blieb einige Minuten sitzen, ohne sich unwohl oder unbequem zu fühlen. Dann sagte Newton, »Jetzt werden wir ein paar Schritte gehen, mein Kind.« Er half ihr aus dem Bett und stützte sie, während sie einige Schritte machte. Dann sagte er, »Ich bin am Ende meiner Kunst. Sie ist nicht geheilt. Wahrscheinlich kann sie nie geheilt werden. Sie wird niemals weit laufen können. Aber wenn sie täglich ein wenig übt, wird sie 100 oder 200 Meter schaffen. Und dann darf sie sicher sein, Zeit ihres Lebens wenigstens so weit laufen zu können.« Sein Honorar betrug $1,500. Aber selbst 100.000 wären nicht zu viel gewesen. Denn von ihrem 18. bis zu ihrem 56. Lebensjahr konnte sie stets etwa 200 Meter ohne Ruhepause gehen. Und mehr als einmal sah ich sie eine Viertelmeile weit laufen, ohne dass es sie ernstlich ermüdet hätte. Newton wurde in Dublin, London und anderen Städten angepöbelt. In Europa und Amerika passierte ihm das ziemlich regelmäßig. Niemals aber waren die dankbaren Familien Landon und Clemens daran beteiligt. Später einmal traf ihn Newton und fragte ihn nach seinem Geheimnis. Er sagte, er kenne es selbst nicht, halte es aber für möglich, dass sein Körper feine elektrische Ströme aussende, die die Heilung herbeiführten. Unbedingte Wahrhaftigkeit. Unbedingte Aufrichtigkeit und unbedingte Offenheit waren Wesenszüge, die meiner Frau angeboren waren. Sie konnte Menschen und Dinge sicher und genau beurteilen. Ihre Intuition täuschte sie so gut wie nie. Ihre Einschätzung der Charaktere und Handlungen von Fremden und Freunden ließ ihr stets genügend Raum für Nächstenliebe, und ihre Nächstenliebe versagte nie. Ich habe sie mit Hunderten anderer Menschen verglichen und bin nach wie vor überzeugt, dass sie den vollkommensten Charakter besaß, der mir je begegnet ist. Und außerdem strahlte sie mehr Würde aus als irgendein anderer Mensch, den ich gekannt habe. Ihr ganzes Wesen war verehrungswürdig. Ja, man konnte gar nicht anders, als sie zu verehren. Niemals wurde sie von einem Dienstboten verlassen, der wert war, bei ihr zu bleiben. Und da sie auf den ersten Blick richtig wählen konnte, verdienten fast alle Dienstboten, die sie einstellte, zu bleiben, und sie blieben auch. Sie war immer heiter und brachte es immer fertig, ihre Heiterkeit auf andere zu übertragen. In den 9 Jahren, die wir in Armut und Verschuldung verbrachten, verstand sie es stets, mir meine Verzweiflung auszureden und mir einen Silberstreifen am Horizont zu zeigen. In all diesen Jahren hörte ich von ihr niemals ein Wort des Bedauerns über unsere veränderten Lebensumstände, und dasselbe gilt für unsere Kinder. Denn sie erzog sie in diesem Sinn, und ihr verdankten sie ihre Standhaftigkeit. Wenn sie jemanden liebte, kam ihre Liebe der Anbetung gleich. Und in derselben Form wurden ihre Gefühle erwidert, von Verwandten, Freunden und von ihren Dienstboten. Es war eine merkwürdige Verbindung, die mittels der Ehe aus ihrer und meiner Veranlagung sozusagen ein Ganzes machte. In ihrer grenzenlosen Zuneigung überschüttete sie mich mit Küssen, Zärtlichkeiten und Koseworten, deren Innigkeit mich immer wieder erstaunte. Ich war von Natur zurückhaltend mit zärtlichen Worten und Gesten, und ihre brachen über mich herein wie die Sommerwogen über den Felsen von Gibraltar. Ich war in einer Atmosphäre der Zurückhaltung aufgewachsen. Wie ich bereits sagte, habe ich niemals gesehen, dass ein Mitglied unserer Familie ein anderes küsste, ausgenommen ein einziges Mal, und das war an einem Totenbett. In unserem Dorf war es nicht Brauch, sich zu küssen. Jedenfalls hörte das Küssen und Kosen auf, wenn man nicht mehr auf Freiersfüßen ging. Und das damals übliche, nerventötende Klavierspielen auch. Morgen ist also unser 36. Hochzeitstag. Wir wurden in Elmira, New York, im Hause ihres Vaters getraut und fuhren am nächsten Tag im Sonderzug nach Buffalo, in Gesellschaft der gesamten Familie Landon und der Beechers und Twitchells, die bei der Trauung zugegen waren. Wir wollten uns in Buffalo niederlassen, wo ich Redakteur des Buffalo Express und gleichzeitig Mitinhaber dieser Zeitung werden sollte. Ich kannte Buffalo nicht und hatte meine Wohnungsangelegenheiten von einem Freund regeln lassen, mit dem ich korrespondierte. Ich hatte ihn beauftragt, eine Pension für uns zu suchen, die so respektabel war, wie ich es mir bei meinem geringen Gehalt als Redakteur leisten konnte. Etwa um 9 Uhr abends wurden wir auf dem Bahnhof in Buffalo begrüßt, in mehrere Schlitten verfrachtet und quer durch Amerika gefahren. So jedenfalls schien es mir. Denn anscheinend kurften wir um sämtliche Ecken der Stadt und fuhren sämtliche Straßen entlang, wobei ich lauthals schimpfte und meinen Freund mit wenig schmeichelhaften Attributen belegte, da die Pension, die er uns besorgt hatte, offenbar im Niemandsland lag. In Wirklichkeit war eine Verschwörung im Gang, in die meine junge Frau eingeweiht war, während ich keine Ahnung davon hatte. Ihr Vater, Jervis Landon, hatte uns in der vornehmen Delaware Avenue ein neues Haus gekauft und eingerichtet. Komplett mit Köchin, Hausmädchen und einem schneidigen, ansteckend fröhlichen jungen Kutscher, einem Iren namens Patrick McAleer. Und man fuhr uns kreuz und quer durch die Stadt, um den Freunden im anderen Schlitten die Möglichkeit zu geben, in dieses Haus zu gehen, sämtliche Gaslampen anzuzünden und für die ganze Gesellschaft ein warmes Abendessen zu bereiten. Schließlich kamen auch wir dort an, und als ich dieses Traumhaus betrat, lief mir die Galle über und ich äußerte rückhaltlos, was ich von meinem Freund hielt, der so stupid gewesen sei, uns in einer Pension einzuquartieren, deren Preise für mich unerschwinglich wären. Da holte Mr. Landon eine hübsche Kassette hervor, öffnete sie und entnahm ihr die Überschreibungsurkunde. So fand die Komödie ein fröhliches Ende und wir setzten uns zu Tisch. Unsere Begleitung fuhr gegen Mitternacht ab und ließ uns in unserem neuen Heim allein. Dann erschien Ellen die Köchin, um zu erfahren, was sie am nächsten Tag einkaufen sollte. Und keiner von uns beiden wusste, ob Beefsteaks liter- oder meterweise verkauft wurden. Wir gaben unsere Unerfahrenheit zu und Ellen hatte auf typisch irische Weise ihren Spaß daran. Dann fragte Patrick McAleer, der schneidige junge Ire, nach unseren Wünschen für den nächsten Tag und damit hatten wir auch ihn zum ersten Mal zu Gesicht bekommen. Das klingt so, als ob alles sich leicht und schnell und reibungslos entwickelt hätte. Aber das war nicht der Fall. So glatt und bequem ging es nicht. Ich musste Olivia eine Zeit lang den Hof machen. 3 oder 4 Heiratsanträge schlug sie aus. Ich zog im ganzen Land mit meinem Vortragsprogramm umher, aber zwischendurch gelang es mir immer wieder, nach Elmira zu kommen und die Festung erneut zu belagern. Einmal brachte ich Charlie Langton dazu, mich für eine ganze Woche einzuladen. Es war eine schöne Woche, aber auch sie ging einmal zu Ende. Es gelang mir nicht, einen Grund für die Verlängerung der Einladung zu erfinden. Die Tricks, die ich anwandte, konnten niemanden täuschen. Sie täuschten nicht einmal mich selbst. Wenn man es nicht fertig bringt, sich selbst zu täuschen, ist es so gut wie aussichtslos, andere irrezuführen. Aber schließlich kam mir ein glücklicher Zufall zu Hilfe, und zwar von einer Seite, von der ich es am wenigsten erwartet hätte. Ich war fertig zur Abfahrt nach New York. Ein Wagen mit meinem Koffer stand vor dem Tor und Barney, der Kutscher, saß auf dem Bock und hielt die Zügel. Es war 8 oder 9 Uhr abends und bereits dunkel. Ich verabschiedete mich von der auf der vorderen Veranda versammelten Familie, ging mit Charlie zum Wagen und stieg mit ihm zusammen ein. Wir setzten uns hinter dem Kutscher auf eine Bank, die sich am rückwärtigen Ende des Gefährts befand und die, da sie nur als Notbehelf für uns beide diente, nicht befestigt war. Zum Glück wusste ich das nicht. Charlie rauchte. Barney trieb das Pferd mit der Peitsche an. Es machte plötzlich einen Satz nach vorn. Charlie und ich wurden nach hinten aus dem Wagen geschleudert. In der Dunkelheit sah ich, wie das rotglühende Ende seiner Zigarre einen Bogen beschrieb, an den ich mich noch heute genau erinnern kann. Nichts sonst war in der Finsternis zu sehen. Ich schlug genau mit der Schädeldecke auf, stand einen Augenblick Kopf und fiel dann bewusstlos zu Boden. Es war eine ausgezeichnete Bewusstlosigkeit für jemand, der diese Rolle nicht geübt hatte. Ich war in einen gepflasterten Rinnstein gefallen, der gerade repariert wurde. Mein Schädel landete genau in der runden Vertiefung zwischen 4 Kopfsteinen. Sie war halb mit frischem Sand gefüllt und wirkte wie ein Kissen. Mein Kopf berührte keinen einzigen Pflasterstein. Ich hatte keinen blauen Fleck. Ich wurde nicht einmal durcheinander geschüttelt. Mir war überhaupt nichts passiert. Charlie war ziemlich angeschlagen. Aber vor lauter Sorge um mich merkte er nicht viel davon. Die ganze Familie stürzte herbei, voran Theodor Crane mit einer Flasche Branntwein. Er goss mir so viel zwischen die Lippen, dass ich fast erstickte und laut zu husten begann, was jedoch meiner Bewusstlosigkeit keinen Abbruch tat. Dann erschien der alte Hausarzt und rückte der Sache erfahren und praktisch zu Leibe. Das heißt, er begann eine Forschungsexpedition nach Prellungen und Quetschungen und Beulen und erklärte dann, ich hätte keine. Er sagte, wenn ich zu Bett ginge und mein Abenteuer vergäße, wäre ich am Morgen gesund. Aber das war nicht der Fall. Ich war am Morgen nicht gesund. Ich hatte nicht vor, gesund zu sein und war denn auch alles andere als gesund. Aber ich erklärte, ich bedürfe nur der Ruhe und brauche den Arzt nicht mehr. Dieses Abenteuer brachte mir eine Verlängerung um gut 3 Tage ein, was sich als recht nützlich erwies. Ich kam mit meiner Werbung einige Schritte voran. Ein späterer Besuch machte die Sache perfekt und wir verlobten uns mit Vorbehalt. Der Vorbehalt war die Einwilligung der Eltern. In einem Gespräch unter 4 Augen wies mich Mr. Langton auf eine Tatsache hin, die auch ich schon bemerkt hatte. Die Tatsache, dass ich nahezu unbekannt war. Dass niemand in der Gegend mich kannte, außer Charlie, und der sei zu jung, um Menschen verlässlich beurteilen zu können. Dass ich von der anderen Seite des Kontinents kam und dass nur die Leute dort drüben meinen Charakter, falls ich überhaupt einen hatte, beurteilen könnten, daher müsste ich Bürgen beibringen. Ich nannte Namen und er sagte darauf, wir würden uns jetzt vertagen. Ich sollte abreisen und warten, bis er an diese Leute geschrieben und Antwort erhalten hätte. Nach geraumer Zeit trafen die Antworten ein. Er ließ mich kommen und wir führten wieder ein Gespräch unter vier Augen. Ich hatte ihn an 6 prominente Leute verwiesen, alle in San Francisco. Unter ihnen 2 Geistliche. Er hatte von sich aus an einen Bankkassier geschrieben, der früher Sonntagsschulleiter in Elmayer gewesen war und den er gut gekannt hatte. Das Ergebnis war nicht gerade vielversprechend. Alle diese Herren waren allzu ehrlich. Nicht nur, dass sie sich missbilligend über mich äußerten, sie taten es auch noch mit recht unnötiger und übertriebener Begeisterung. Einer der Geistlichen, Stibbins, und jener ehemalige Sonntagsschulleiter, ich wollte mir viel seinen Namen ein, fügten ihrem düsteren Zeugnis auch noch bei, sie seien überzeugt, dass ich als Säufer enden würde. Es war eine der üblichen Voraussagen auf lange Sicht. Ein Zeitpunkt wird nicht angegeben und es bleibt völlig offen, wie lange man darauf warten muss. Ich habe bis heute darauf gewartet und die Verwirklichung scheint so weit entfernt wie eh und je. Als die Briefe vorgelesen waren, folgte ein ziemlich langes Schweigen, in dem hauptsächlich Trauer und Feierlichkeit mitschwangen. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Mr. Langton ging es anscheinend ebenso. Schließlich hob er seinen edlen Kopf, schaute mich offen und ehrlich an und sagte, »Was für Leute sind das eigentlich? Haben Sie denn überhaupt keinen Freund?« Ich erwiderte, »Offenbar nicht.« Da sagte er, »Dann werde ich Ihr Freund sein. Nehmen Sie das Mädchen. Ich kenne Sie besser als diese Leute.« Auf so dramatische und beglückende Weise entschied sich mein Schicksal. Als er mich später liebevoll, bewundernd und begeistert über Joe Goodman sprechen hörte, fragte er mich, wo Goodman wohne. Ich antwortete, drüben, an der Pazifikküste. Er sagte, nanu, das scheint ja ein Freund von dir zu sein. Stimmt das? Ich erwiderte, das stimmt. Der beste, den ich jemals hatte. Aber, sagte er, was hast du dir denn damals bloß gedacht? Warum hast du mich nicht an ihn verwiesen? Ich antwortete, weil er ebenso hemmungslos in entgegengesetzter Richtung gelogen hätte. Die anderen haben mir alle Laster angedichtet. Goodman hätte mir alle Tugenden angedichtet. Du wolltest verständlicherweise ein unvoreingenommenes Urteil. Ich wusste, dass du es von Goodman nicht bekommen würdest. Ich glaubte, du würdest es von den anderen erhalten. Und wahrscheinlich traf das auch zu. Aber es war in jedem Fall weniger schmeichelhaft, als ich erwartet hatte. Wir verlobten uns offiziell am 4. Februar 1869. Der Verlobungsring war glatt und aus schwerem Gold. Das Datum war eingraviert. Ein Jahr danach zog ich ihn ihr vom Finger und ließ, da er auch der Trauring sein sollte, das Hochzeitsdatum eingravieren. 2. Februar 1870. Danach nahm sie ihn nie mehr ab. Nicht einmal für einen Augenblick. In Italien, als der Tod ihrem lieben Gesicht die entschwundene Jugend zurückgegeben hatte, als sie rein und schön dalag und so aussah, wie sie als Mädchen und junge Frau ausgesehen hatte, wollten sie ihr den Ring vom Finger ziehen, um ihn für die Kinder aufzubewahren. Ich aber verhinderte diesen Frevel. Der Ring wurde mit ihr begraben.